Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Paul Preciado, ehemals bekannt als Beatrice Preciado, ist spätestens seit seinem kontrasexuellen Manifest ein Enfant terrible der Gender Studies und Queer Theory. Er versteht sich selbst als Gender Hacker, ruft zum kollektiven Angriff auf die Zweigeschlechtlichkeit auf und experimentiert am eigenen Körper mit Testosteron. Studiert hat der spanische Intellektuelle bei Jacques Derrida. Auch Michel Foucault und Judith Butler sind wichtige philosophische Größen für sein eigenes Denken. Jetzt ist im Deutschen ein Band erschienen, der seine Kolumnen der letzten Jahre versammelt, seine Transition von Beatrice zu Paul bezeugt und bis hinein in die Corona-Krise reicht. Im Deutschlandfunk Kultur freue ich mich jetzt sehr, mit Paul Preciado verbunden zu sein. Herzlich willkommen. Das Buch versammelt ihre Kolumnen, kleine Texte, veröffentlicht in den letzten paar Jahren, geschrieben an sehr verschiedenen Orten, auch unter sehr verschiedenen Umständen. Und diese Texte bezeugen auch ihre Transition von Beatrice zu Paul. Würden Sie zustimmen, dass diese Texte, obwohl sie sehr verschiedene Themen behandeln, doch eines verbindet, nämlich dass sie sich alle um Migration, um Grenzüberschreitungen drehen?
Yes, absolutely. Even though those experiences are, of course, as you said, very different, they have, of course, like different political values and status as well. So I'm not intending to say that, for instance, gender transitioning is the same as border crossing or as being a migrant.
Nun, das sind schon sehr unterschiedliche Erfahrungen, die einen verschiedenen politischen Wert oder auch einen anderen politischen Status haben. Ich will zum Beispiel nicht behaupten, dass die Geschlechtseingleichung oder eine Grenzübertretung oder die Erfahrung von Migranten das Gleiche seien. Das sind schon sehr unterschiedliche Erfahrungen. Bei mir kommt natürlich hinzu, dass das, was in meinem Pass steht, das Geschlecht, eben nicht mehr mit meinem aktuellen physischen Körper übereinstimmt oder mit der politischen Fiktion, die ich von mir habe, sodass dass der Pass, den ich besitze, in gewisser Weise obsolet geworden ist, gerade wenn es darum geht, Grenzen zu überschreiten. Bisher hatte ich ja das Privileg, mit weißer Hautfarbe geboren worden zu sein, obwohl ich aus Spanien stamme. Und als EU-Bürger mit einem EU-Pass war es relativ problemlos, Grenzen zu überschreiten. Durch meine Geschlechtsangleichung wird das plötzlich zu einem Problem. Ich kann diesen Pass nicht mehr so verwenden und bin plötzlich in einer ähnlichen Lage wie Migranten, die Grenzen eben nicht mehr überschreiten können. Und damit fällt ein gewisses Privileg weg, an das man sich sehr schnell gewöhnt hat. Aber das ist ein Privileg, was eben an gewisse Körpermerkmale gebunden ist, eben beispielsweise an die weiße Hautfarbe, an einen gewissen Status oder eben auch an gewisse Geschlechtermerkmale, was den Körper anbelangt. Und wenn man diese Privilegien nicht mehr hat, dann kann das eben auch lebensbedrohlich werden. Im Juni 2013 lebte ich in Paris und wurde Zeuge davon, wie die extreme Rechte sich plötzlich wieder die Straße angeeignet hat, nachdem es jahrelang eine Welle gab, wo Gay, Lesbians auf die Straße gegangen sind, für ihre Rechte gekämpft haben, kam es plötzlich zu einer Form der Konterrevolution, dass die patriarchische Rechte wieder versucht hat, die Straße einzunehmen. Und das war natürlich der Moment, wo ich mir gesagt habe, jetzt muss ich mich offen äußern. Jetzt kann ich mich nicht mehr nur als Akademiker verstecken, sondern ich muss laut Stellung beziehen. Und das habe ich in erster Linie in Tageszeitungen gemacht, die sonst gar nicht so das Medium sind, in dem ich mich äußere. Aber so sind diese Chroniken letztendlich entstanden.
But that I really wanted to say something publicly. And that's how I started to write it, mostly in journals, which basically was like quite unusual for me, like to write in newspapers. And that's how these chronicles started, actually.
Das Buch heißt Ein Apartment auf Uranus, Chroniken eines Übergangs. Uranus ist ein sehr weit entfernter Planet und gleichzeitig auch eine griechische Figur. In der griechischen Mythologie ist Uranus der Sohn der Erde Gaia und er wird ohne jeglichen Zeugungsakt geboren. Gleichzeitig ist er aber auch der Vater aller wichtigen Titanen, also von Kronos und von Okeanos und so weiter. Und diese nicht besonders heterosexuelle Geschichte, die hat den deutschen Juristen Karl Heinrich Ulrich im 19. Jahrhundert zum Begriff Uranismus gebracht. Und unter Uranismus verstand er so etwas wie ein drittes Geschlecht, also Menschen, die nicht wirklich in die herkömmlichen Sex- und Gender-Kategorien passten. Und in Ihrem Text, Paul Preciado, da sagen Sie, dass Sie gern ein Apartment auf dem Uranus mieten möchten. Stellt sich also die Frage, haben Sie in der Zwischenzeit so ein Apartment gefunden? Und warum gefällt es Ihnen, dort zu sein, die Welt vom Uranus aus zu sehen?
Well, yeah, actually, the title comes from a dream that I had, and one of the things that I have been trying to do in the last years is trying to reappropriate dreams, take them away from the capture.
Also der Titel kam mir eigentlich durch einen Traum, den ich versucht habe, mir wieder neu anzueignen, weil wir Träume eigentlich entweder psychiatrisch oder psychoanalytisch versuchen zu analysieren. Das ist aber ein ganz anderer Diskurs. Oder aber man versucht, in die Popkultur damit einzutauchen. Aber dieses Reich der Träume wird eigentlich nicht wirklich besetzt im Westen. Und in meinem Traum war es so, dass ich eigentlich auf allen Planeten eine Wohnung hatte, aber die auf dem Planeten Uranus, die wollte ich unbedingt behalten. Und ich war regelrecht besessen von diesem Planeten Uranus. Und dann irgendwann ist mir natürlich auch Uranismus eingefallen. Da war ich natürlich dann sehr offen für andere politische Erklärungen. Und wenn ich jetzt allein von meiner Herkunft rede, dann geht es jetzt nicht einfach nur darum, dass ich biologisch von meiner Mutter und meinem Vater abstamme, sondern ich könnte genauso gut der Sohn eben von Heinrich Ulrich sein, obwohl ich mit ihm biologisch natürlich gar nicht verwandt bin. Aber ich sehe da eher eine politische Genealogie, und der Kampf, den Ulrich geführt hat, der liegt mir sehr nah und den möchte ich in gewisser Weise weiterführen. Und das ist in gewisser Weise fast wichtiger als meine biologische Herkunft, obwohl ich meinen Eltern gegenüber jetzt nicht undankbar bin. Aber ich sehe mich dann auch in gewisser Weise als einen Sohn von Heinrich, als einen Sohn von Pedro Lemebel oder von Annie Sprinkle.
But I feel like in a sense like more the son of Ulrich or the son of Pedro Lemebel or the son of people like Annie Sprinkle.
Meinen Sie, dass es ein epistemischer, vielleicht auch ein hermeneutischer Vorteil ist, die Welt durch die Augen eines Menschen zu sehen, der sich gerade der grundlegendsten Art unserer sozialen Kategorisierung, also männlich, weiblich, Mann, Frau, widersetzt? Vielleicht können Sie uns ein wenig beschreiben, was Sie jetzt sehen können, was Ihnen aber vor der Transition noch verschlossen geblieben ist.
Well, my feeling is actually that we are going through a epistemological transition right now. I mean, my feeling is that it's not just, the issue is not just that I am transitioning myself and then I'm going to be reflecting on my own transition and so on.
Mein Gefühl ist, dass es zu einer epistemologischen Verschiebung gekommen ist, und das ist mir auch klar geworden bei meinen Reisen, bei meinen Treffen mit Aktivistengruppen, mit Künstlern, mit Denkern. Es findet zurzeit wirklich eine fundamentale Veränderung statt, und damit meine ich nicht meine eigene Veränderung meines eigenen Körpers, sondern der ganze Planet ist plötzlich in einer epochalen Veränderung, die man eigentlich nur mit dem 16. Jahrhundert vergleichen kann, als der Kapitalismus sich ausgebreitet hat, der Kolonialismus sich ausgebreitet hat, die Druckmaschine erfunden wurde. Und diese große Veränderung damals würde ich gleichsetzen mit dieser epistemologischen Verschiebung, die heute stattfindet. Da spielen dann natürlich auch ökologische Fragen eine Rolle, die Klimakrise. Aber dieses patriarchalische, kapitalistische System, was sich vom 16. bis 19. Jahrhundert auch durch gewisse Begriffe definiert hat, durch eine gewisse Taxonomie, beispielsweise die Familie als Kern der sexuellen Reproduktion oder aber der menschliche Körper als eine Art Maschine für den Konsum und für die Arbeit oder die Zweigeschlechtlichkeit, Maskulinität, Femininität oder aber, dass Heterosexualität gleichgesetzt wurde mit Normen. Normalität, Homosexualität da wieder mit pathologisch erklärt wurde. Und diese ganzen Begriffe, die verschieben sich gerade. Und auf viele dieser Begriffe hat man ja auch beispielsweise den Kolonialismus legitimiert. Von daher denke ich, dass dieser patriarchalische, kapitalistische Ansatz derzeit wirklich zusammenbricht. Und das ist wirklich ein weltpolitisches Ereignis, ein für mich eigentlich das historisch wichtigste Ereignis der letzten drei Jahrhunderte, weil sich wirklich alles verändert. Das führt natürlich auch zu Gegenkräften, zu neuen Formen von Neofaschismus, von Neokolonialismus, Populismus, von Neonationalismus. Das sind konterrevolutionäre Kräfte, die sich wieder dagegen wenden, gegen gewisse Utopien, gegen gewisse erkenntnistheoretische Ansätze. Und Leute wie Trump oder Bolsonaro, die wird es immer geben. Und deswegen rede ich wirklich ganz bewusst auch von einem Krieg, den es zurzeit gibt. Ein Krieg gegen die existierenden Institutionen. Und das ist ein echter revolutionärer Moment, der auch wie ein Krieg funktioniert. Dass es schon Opfer gibt, dass es schon Tote gibt, dass schon Menschen sterben. Und diese Revolution ist eben doch ein sehr komplexer Moment und ein Teil dieser erkenntnistheoretischen Verschiebung.
Ich hatte den Eindruck, dass in Ihren Texten der Kapitalismus auch eine Schlüsselrolle spielt. Sie argumentieren, dass wir unsere Sex und Gender, dass wir unsere sozialen Kategorien nicht unabhängig von unserem globalen Wirtschaftssystem verstehen können. Und manchmal klingt es auch ein wenig so, als ob Sie sagten, dass der Kapitalismus unsere Gender- und Sozialkategorien geradezu diktierte, sodass also die einzige Möglichkeit, diese hierarchische Genderstruktur loszuwerden, darin besteht, den Kapitalismus zu überwinden. Wollen Sie das sagen?
Well, what I'm trying to say is that capitalism is not just an economic system. Capitalism is a governmental technology that is also producing subjectivity.
Was ich versuche zu sagen, ist, dass der Kapitalismus nicht nur ein Wirtschaftssystem ist, sondern auch eine gouvernementale Strategie ist. Die produziert Subjektivität und wiederum Subjekte, die darauf reduziert sind, Reichtum zu produzieren oder aber sich sexuell zu vermehren. Damit man diesen Körper reduzieren kann zu dieser lebendigen Maschine, gibt es drei Hauptkategorien. Und diese drei Hauptkategorien bestehen einmal in der Geschlechtertrennung, einmal darin, dass man Homosexualität getrennt hat von Heterosexualität und dass man diesen Rassenbegriff eingeführt hat. Und die politische Unterdrückung, die damit einhergegangen ist, die muss man jetzt global betrachten. Also die Kämpfe, die bisher geführt worden sind, das waren diese identitätspolitischen Kämpfe. Das heißt, Feministinnen haben für die Rechte von Frauen gekämpft in einer patriarchalischen Gesellschaft. Homosexuelle haben in einer heterosexuellen Gesellschaft für ihre eigenen Rechte gekämpft. Diese Kämpfe sozusagen waren einfach immer nur von den einzelnen Interessengruppen. Man hat sich da nicht irgendwie verbündet. Und das sind gewisse alte Kämpfe, würde ich einmal sagen, die diese Identitätspolitik einfach nur unterstrichen haben, aber die Fundamente des Kapitalismus eigentlich nicht angegriffen haben. Und was an dieser neuen Revolution so besonders ist, ist, dass plötzlich ein somapolitisches Bündnis entsteht. Das heißt, diese enteigneten Körper, all diese Gruppen, die ausgegrenzt worden sind von der patriarchalisch-kapitalistischen Gesellschaft, als abnormal dargestellt worden sind, dass die sich jetzt vereinen und versuchen, dieses Regime, dieses patriarchalisch-kapitalistische System zu bekämpfen. Und ich sage nicht, dass dieser Kampf bereits gewonnen ist, sondern das ist eben eine Revolution, der auch eine Niederlage drohen kann. Es kann auch zu Blockaden kommen, es kann zu Rückschritten führen. Insofern ist dieser Kampf gegen das patriarchalisch-koloniale Regime, diese Vereinigung jetzt so wichtig, und das macht diesen Moment einfach so besonders.
Dispossessed of bodies that have been constructed as abnormal, as subjected within this patriarchal and colonial regime in which we live in.
Im Deutschlandfunk Kultur ist der spanische Philosoph und Schriftsteller Paul Preciado zu Gast. Wir waren gerade im Gespräch über das jüngst im Deutschen erschienene Buch Ein Apartment auf dem Uranus, Chroniken des Übergangs. Wollen uns jetzt aber der Aktualität zuwenden. Paul Preciado, Sie sind im Moment in Paris und unterstützen dort die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt, die dort stattfinden, nachdem George Floyd in den USA von einem Polizisten umgebracht wurde. Auch in Frankreich sind allein im letzten Jahr 3 Personen einen grausamen Tod gestorben, nachdem sie von der Polizei fixiert worden waren. Wie haben Sie die Proteste in Paris dieser Woche erlebt?
Honestly, I have to say that this last week, with both in what I've been following through what is happening in the United States and then all the movement that has been organized here in France.
Also ich finde, dass die Proteste, die ich verfolgt habe in den Medien in den USA und die sich jetzt hier auch auf Frankreich ausgebreitet haben, dass wir es ein ganz besonderer Aufstand, der gerade stattfindet, ein ganz besonderer revolutionärer Moment, auch gegen diese Kolonialregime oder die Fortführung der Kolonialregime und des damit einhergehenden Rassismus. Und ich würde sagen, das sind die wichtigsten Aufstände seit den 60er Jahren. Und das ist ein besonderer revolutionärer Moment. Was mir aufgefallen ist, dass die Teilnehmer dieser Demonstrationen, dass das sehr junge Menschen sind. Und das war sehr überraschend. Also gerade hier in Paris sind die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter 30 Jahre lang. Die sind sehr jung, fast so jung wie die Kids der Friday for Future Bewegung. Und was ich auch so einen schönen Moment finde, ist, dass diese neue Generation auch ganz anders ist als die Generation vor ihr. Zum Beispiel haben sehr viele Teilnehmer, die jetzt an den Demos teilgenommen haben, auch noch im März vor Ausbruch des Coronavirus an den feministischen Demonstrationen teilgenommen, die einen sehr starken Einfluss hier in Paris hatten. Da haben eben queer, transgender, Feministinnen zusammen demonstriert, die ich auch jetzt wieder unter den Teilnehmern der Demonstrationen gefunden habe und die dann eben auch sich offen gegen Rassismus aussprechen. Und dass da die Teilnehmer sich überschneiden, das finde ich ist ein sehr schöner Moment. Und in dieser neuen Bewegung sehe ich eine große Hoffnung gegenüber allen bisher existierenden Diskursen, die es bisher gegeben hat, inklusive dem Kommunismus. Ja, und einige dieser Demonstranten haben dann ein queeres, feministisches und auch antirassistisches Bündnis geschmiedet, was die einzige antagonistische Kraft dargestellt hat und was sich auch ganz klar gegen Utopien oder politische Bewegungen wie beispielsweise den Kommunismus gestellt hat. Denn im Zentrum des Kommunismus stand ja doch eine sehr männliche und eine sehr heterosexuelle Vorstellung. Und dieses neue Bündnis, was sich gerade formiert, das steht wirklich antagonistisch gegen diese sehr weiße, patriarchalische, kolonial geprägte Gesellschaft. Criticize and move away from this patriarchal
colonial regime that has brought us to where we are now. Ich finde es sehr interessant, dass sie mehr die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede betont zwischen den Identitäten von schwarzen Menschen, Geflüchteten, Migranten, Transgender. Was verbindet diese Gruppen aus ihrer Perspektive? Und würden Sie sagen, dass es ein neues Bewusstsein gibt über diese strukturellen Parallelen, zumindest in diesem Augenblick?
I'm not saying that they do have something in common themselves. I think that's the important point for me is that in order for us to become a political subject, able to become antagonistic to the
Also ich sage ja nicht, dass diese widersprüchlichen Subjekte Gemeinsamkeiten haben müssen oder natürliche Gemeinsamkeiten haben müssen, wenn es nur darum geht, etwas gegen diese kapitalistisch-patriarchalische Gesellschaft zu stellen.
I think that this is crucial because until now, for instance, in order for us to be feminists, we all needed to be women, and of course, like this has been also promoting, a kind of a purification of the identity of women.
Dabei halte ich eine Entwicklung für wesentlich. Bisher war es so, dass bei diesen feministischen Bewegungen ja viele Frauen nach außen vorgelassen worden sind, zum Beispiel die nicht weißen Frauen oder die Sexarbeiterinnen oder die Trans Frauen. Die sind alle nicht repräsentiert gewesen. Deswegen plädiere ich für einen erweiterten Feminismus, der natürlich eine radikale Kritik am patriarchalischen Regime ist. Also ich sehe hier die Möglichkeit eines kritischen Bündnisses. Und zum ersten Mal hat dieses Bündnis eben verstanden, wie man sich gegen die Unterdrückung durch dieses rassistische und patriarchalische Regime wehrt. Und bisher waren das vereinzelte Kämpfe, die geführt worden sind. Die Feministinnen haben für sich gekämpft, die Homosexuellen haben für sich gekämpft. Und ich sehe jetzt wirklich etwas anderes. Ich sehe jetzt ein gemeinsames, kritisches Programm, das wirklich für eine Veränderung der Gesellschaft kämpft. Und dabei spielt auch natürlich eine radikale ökologische Veränderung eine wichtige Rolle.
It's being imagined for the first time, maybe also with a radical ecological transformation, with a critique of the centrality that until now, the human European subject had within this historical project.
Sie setzen Ihre Hoffnungen also stark auf neue Bündnisse, die Sie gerade beschrieben haben. Im Buch sprechen Sie auch von Mikrorevolutionen. Und diesen Begriff, den finde ich total faszinierend, weil er auf den ersten Blick doch paradox scheint. Wie kann eine Revolution mikroskopisch klein sein, ohne den Kern ihrer Bedeutung zu verlieren? Könnten Sie also ein wenig erklären, was Sie damit meinen? Und vor allem, erleben wir gerade eine von diesen Mikrorevolutionen? Stellen die antirassistischen Proteste, die gerade stattfinden, so eine Mikrorevolution dar? Und warum?
Well, actually, I would say that at this point, the revolution that is taking place after the brutal killing of George Floyd, I think is becoming a macro-revolution.
Also die Revolution, die wir jetzt nach dem Mord an George Floyd erleben, ist eine Makrorevolution. Die kann man aber nur dadurch erklären, dass es bisher eine ganze Menge von Mikrorevolutionen wie beispielsweise Black Lives Matter, die auf eine lange Geschichte, auf lange Kämpfe zurückblicken. Und diese Mikrorevolutionen, diese mikropolitischen Veränderungen, die stellen sich ja eben auch gegen die bisherigen Ideen von Veränderung und von Revolution, wo immer Produktion und Reproduktion im Mittelpunkt stand und Wirtschaft, ganz egal, ob das von links, von rechts oder in der kommunistischen Ideologie versucht wurde. Ich interessiere mich viel mehr für die Veränderung der Techniken der Reproduktion und für die kritische Wiederaneignung von Techniken zur Produktion von Subjektformen. Und das wiederum kann wirklich nur in mikropolitischen Prozessen stattfinden. Also es geht dabei um viel mehr als nur um eine Veränderung von Machtstrukturen oder aber um traditionelle Parteien, die sich in demokratischen Wahlen etablieren, sondern die Revolution jetzt erinnert sehr an Revolutionen der 60er Jahre, wo es um Fragen der Gender, der Sexualität und der antipsychiatrischen Bewegung ging. Das waren aber in gewisser Weise mikropolitische Revolutionen, wo es um die Produktion der Subjekte ging. Und das wiederum hat zu einem ganz neuen Bewusstseinslevel geführt.
Ja, vielleicht können Sie uns da ein Beispiel geben für eine solche Form, neue Form der Subjektivierung, die in den Mikrostrukturen der Gesellschaft stattfindet.
Yeah, well, actually, I think that we have been seeing like very interesting examples through the Corona crisis.
Also das beste Beispiel, das sehen wir ja gerade in der Corona-Krise und wie sie politisch gemanagt wird. Wir waren vorher, befanden wir uns in einer analogen Art von Schreibkultur und bewegen uns jetzt auf etwas Neues zu, was ich Cyber-Aura nennen würde, also eine neue Kultur. Und das beste Beispiel dafür ist, wie wir digital verbunden sind und wie wir das Wissen neu organisieren und dadurch auch einen neuen Bewusstseinsraum schaffen. Also vorher war es ja so, dass es eine Entwicklung gab, wo der Körper hervorgebracht wurde von architektonischen Institutionen wie beispielsweise der Schule, der Fabrik, das Gefängnis oder der psychiatrischen Anstalt. Und jetzt wird der Körper anders geprägt. Das Subjekt kann aber heute hervorgebracht werden, indem man sich zu Hause in gewisser Weise reproduziert. Man muss nicht mehr in die Schule, man muss nicht mehr ins Krankenhaus, man muss nicht mehr in die Fabrik gehen, sondern die Subjektformation findet heutzutage in den eigenen vier Wänden statt. Ein anderes Beispiel untersuche ich in meinem Buch Testo Junkie, das ja auch in Deutschland erschienen ist. Und da geht es um die Frage der Geschlechteridentität und Subjektivität, die durch chemische Technologien produziert wird. Und da berufe ich mich natürlich auf die Produktion der Antibabypille, die meistverkaufteste chemische Substanz ist. Und genau an diesem Beispiel sieht man, wie die heterosexuelle weibliche Subjektivität nicht mikropolitisch, sondern auch chemopolitisch sich verändert hat und in einer ganz anderen Verbindung steht als früher zu diesem architekturalen Körper wie die Schule oder das Krankenhaus, sondern jetzt nimmt man etwas, was winzig klein ist, was man einfach herunterschlucken kann und was dich eben selber verändert und wo du selber entscheiden kannst, wie du dich reproduzieren willst und ob du dich reproduzieren willst. Ich rede von mikropolitischen Entwicklungen, von digitalen und chemischen Verkleinerungen von Machttechniken, die wir in der Moderne gesehen haben, innerhalb von Disziplinarregimen.
Miniaturization of the technologies of power that we have known through modernity in disciplinary regimes.
Abschließend gefragt, Paul Preciado, und mit der Bitte um eine eher kurze Antwort. Wie würden Sie also diesen neuen Horizont beschreiben? Wie würden Sie diese Welt beschreiben, in der auch Sie gerne einmal Ruhe finden würden?
Well, I think that what I'm thinking is the how all living beings in the planet, and I'm not just thinking about humans in this respect, how all living beings in the planet could actually share this planet differently.
Also ich denke, dass die Lebewesen des Planeten, und damit meine ich nicht nur die Menschen, dass wir Wege finden müssen, wie wir diesen Planeten unterschiedlich teilen können und wie wir neue Formen des Produzierens und Konsumierens von Energie finden, das nicht nur auf der Ausbeutung der Erde und mancher Körper beruht. Und dabei, finde ich, müssen wir uns von traditionellen Produktions- und Reproduktionsmodellen entfernen und wir müssen mehr auch an das Unterbewusstsein, an das Unbewusste in uns appellieren, beispielsweise an die Poesie, an die Literatur, an die Kunst. Und damit meine ich jetzt nicht nur Künstler, sondern ich meine alle, die sich irgendwie künstlerisch ausdrücken, damit wir diese neue Welt für uns erschaffen können, in der wir dann leben.
At the center of this project, because if we need to imagine a new world, only art can do it. And I'm not saying only artists, because I think that all of us can use the imagination to actually move forward and construct together this new world in which we wish that we could live.
Herzlichen Dank, Paul Preciado, für dieses anregende, für dieses wirklich bemerkenswerte Gespräch.
Thank you so much, Simon. Thank you.